Ja, ich freue mich, hier zu sein und wieder mal zu predigen. Heute geht es um einen Text, den die meisten von euch kennen. Ich werde ihn mal vorlesen. Der steht in Lukas 5. Und die Technik hat wunderbarerweise das auch als Lied angeworfen. Könnt ihr mitlesen. Ich lese aus das Buch von Roland Werner. Es geschah wieder einmal, dass die Menschenmenge sich eng an ihn herandrängte, um ihm genau zuzuhören zu können. Das ereignete sich, als er am Ufer des See Genezareth stand. Er sah zwei Boote, die dort am Ufer lagen. Die Fischer hatten sich von ihnen ein Stück weit entfernt, um ihre Netze zu reinigen. Da stieg Jesus in eins der Boote, das dem Simon gehörte. Jesus bat ihn darum, es ein Stück vom Ufer wegzurudern. Er setzte sich dann im Boot hin und gab den vielen Menschen seine Lehre weiter. Als er seine Lehre beendet hatte, sagte er zu Simon: Fahr noch weiter hinaus auf den See. Dort sollt ihr die Netze zum Fang auswerfen. Simon antwortete ihm: Meister, wir haben die ganze Nacht lang schwer gearbeitet und nichts gefangen. Doch weil du es sagst, werde ich die Netze noch einmal auswerfen. Als sie das taten, fingen sie eine unglaublich große Menge von Fischen, sodass ihre Netze anfingen zu reißen. Deshalb winkten sie ihre Kollegen, die in einem anderen Boot saßen, herbei. Sie sollten ihnen helfen. Die kamen dann und sie füllten beide Boote mit so vielen Fischen, dass sie unterzugehen drohten. Als Simon Petrus das sah, warf er sich nieder, umfasste die Knie von Jesus und sagte: Geh fort von mir her, ich bin ganz und gar in meinen Sünden gefangen. Denn er war starr vor Schrecken über den großen Fang, den sie gemacht hatten. Genauso ging es denn auch den anderen, die dabei waren, wie Jakobus und Johannes, den Söhnen von Zebedäus. Die waren Mitarbeiter von Simon. Doch Jesus sagte zu ihm: Hab keine Angst. Von jetzt an wirst du Menschenfischer werden. Da zogen sie die Fische an Land, ließen alles stehen und liegen und schlossen sich Jesus an. Eine bekannte Geschichte, die auch gut hier einen Stock höher heute passen würde. Und wir machen jetzt eine kleine Reise, was das für uns heute bedeutet. Die Geschichte steht im Lukas-Evangelium. Lukas war ja ein griechischer Arzt und ihn hat auch bewegt, wer ist eigentlich Jesus? Er war viel mit Paulus unterwegs, hat auch viel mit Augenzeugen gesprochen und das im Lukas-Evangelium niedergeschrieben. Und was ist passiert? Simon ist Fischer mit seinen Mitarbeitern, Jakobus, Johannes, und sie haben die ganze Nacht gefischt. Und sie haben nichts gefangen. Dann am nächsten Tag, die ganze Nacht durchgearbeitet, müssen sie jetzt noch die Netze reinigen. Und dann kommt Jesus. Und die Geschichte in Kapitel 5 ist am Anfang von Jesu Wirken, wo er durch Galiläa zieht und immer mehr Leute kommen zu ihm. Er kann gar nicht mehr jetzt hier irgendwie auf einer Wiese stehen und was erzählen. Er muss jetzt schon mit dem Boot rausfahren, weil so viele Leute da sind, und die wollen ihn alle hören. Und er fragt Simon, ob er ihn rausfährt. Und er predigt, erzählt. Und danach gibt er ihnen einen Tipp. Er sagt hier: Simon, fahr noch mal raus. Und Simon kannte ihn, Jesus, weil er hatte im Kapitel vorher, hatte Jesus die Schwiegermutter vom Simon geheilt. Die hatte ein Fieber, war krank. Also er war kein Unbekannter. Und er sagt ihm: fahr raus. Ich weiß nicht, was Simon gedacht hatte, wenn jetzt hier die Zimmermänner anfangen, Tipps zu geben den Fischerleuten, wie man am besten fischt. Ne? Weil, wie man weiß, Fische fängt man am besten nachts oder im frühen Morgen, aber nicht am Tag, weil da ist es hell und die Fische gehen dann nach unten. Und ich habe mir überlegt, was wäre denn das heute? Vielleicht, wenn Jesus kommt zu mir und sagt: Daniel, investiere in diesen Kryptocoin. Und ich denke, die gehen doch nur nach unten. Und auch gerade dieser Spezielle hat total verloren. Das ist doch eigentlich Käse. Fahr noch mal raus. Aber was Jesus hier macht, ist, er gibt keine Beratung. Er gibt auch keine Tipps. Du könntest ja mal überlegen. Sondern er sagt: fahr raus. Er kommt zu uns und gibt uns manchmal auch keinen Ratschlag, sondern eine Verschreibung. Ja, tu das. Und für uns ist es vielleicht manchmal auch, dass das nicht praktisch aussieht, was wir da machen sollen. Das ist vielleicht auch nicht logisch. Ergibt vielleicht auf den ersten Blick keinen Sinn. Und so war es vielleicht auch für Petrus. Aber Petrus, was macht er? Er sagt: auf dein Wort. Ich glaube dir, ich bin jetzt einfach gehorsam und ich tue es. Und wie die Geschichte weitergeht, da wissen wir, sie machen einen Riesenfang, den Fang ihres Lebens, ne, passt noch nicht mal ein Boot. Und ja, und was dann passiert, finde ich eigentlich auch sehr interessant. Ne? Also dann nimmt die Geschichte ja so ein bisschen so eine Wendung. Wenn ihr vielleicht nochmal eine Folie weitermacht, genau, vielen Dank. Petrus reagiert auf eine Art, auf den ersten Blick interessant. Er sagt, geh weg von mir. Und ich weiß nicht, ob ihr das oder wie ihr euch das vorstellt, wie man Gott begegnet. Wenn ich ins Alte Testament schaue und mir da Leute angucke, die Gott begegnet sind, ist das nicht so eine Begegnung, die so in Pastellfarben vonstatten geht und so ein paar Streicher spielen im Hintergrund, sondern eigentlich alle Leute, die Gott begegnet sind, die waren also geschockt. Und die waren auch total zerrissen. Also als Beispiel gibt's Jesaja hat die Vision von Gottes Thron und er sieht nur seine eigenen unreinen Lippen und sagt, ich muss hier weg. Oder auch der Jakob, als er mit dem Unbekannten kämpft, die ganze Nacht, ja. Die prügeln sich die ganze Nacht und Jakob war auch ein starker Mann, aber der andere Mann war stärker. Und er merkt dann, als es dann so Richtung Morgen geht, das ist kein Mensch, das ist Gott, bleib bei mir. Und was macht Gott dann? Er tippt ihn so an und seitdem ist seine Hüfte kaputt. Also der hinkt seitdem. Also die Begegnung mit Gott und derjenige ist verkrüppelt. Na, oder, und bei Petrus hier ist es genauso. Er erkennt auch, ich bin ein sündiger Mensch. Das ist jetzt nicht nur ein Wunder, dass da die übernatürliche Natur besiegt wurde, sondern das ist Gott. Der ist gut. Und ich bin einfach nicht so. Und er sagt dann, geh weg von mir. Und das ist auch, was wir, wenn wir Jesus begegnen, oder wenn ihr ihm begegnet seid, dann habt ihr vielleicht auch diesen Moment erlebt, wo man wirklich merkt, ich brauche Jesus. Weil ich bin ein sündiger Mensch. Ich habe gute Absichten, ich will tolle Sachen, aber ich kann es nicht vollbringen. Und wenn ich dann Jesus im Vergleich sehe, dann strahlt das Licht noch heller und bei mir ist es noch dunkler. Ja, ihr kennt vielleicht auch Leute, die etwas toll können, ne? Wenn ihr ein Musikinstrument spielt und dann trefft ihr jemanden, der spielt das so richtig gut. Was ist das da für ein Gefühl? Auf der einen Art sagt man, wow, toll, ne? Das will man irgendwie kennenlernen. Auf der anderen Seite ist man auch so ein bisschen, geht man ein bisschen auf Distanz, ist so ein bisschen genervt, ja, weil eigentlich der ist so gut, ne? Und für ihn, für Petrus ist es auch so. Er kommt näher zu Gott und er muss einfach dann weg, weil er merkt, da wird zu viel aufgewühlt in mir und mir ist jetzt auch klar, wer ich bin und ich erkenne auch, wer Jesus ist. Und in diesem Spiegel sehen wir das. Und ich denke, das ist auch ein Zeichen davon, dass wir Gott nahe kommen. Nicht jeden Tag haben wir das Gefühl, aber das gibt es, dass wir merken, ich bin anders und wir haben diesen Petrus-Effekt. Und eigentlich müssen wir sagen, geh weg, das sind hier zwei ganz verschiedene Welten. Aber Jesus macht es anders. Jesus sagt, hab keine Angst. Denk nicht so, Petrus. Ich habe Großes mit dir vor. Und hier passiert jetzt die Transformation des Petrus. Auf der einen Seite ist es interessant, vorher hieß er Simon, danach dann Petrus. Wird er auch anders genannt, er kriegt auch einen anderen Namen. Und er verändert sich auch und wird ein ganz wichtiger Jünger. Und das ist, glaube ich, was er erlebt hat. Und auf der einen Seite erkennt er, dass er viel fehlbarer und viel sündiger ist, als er es je wahrhaben wollte, der Petrus. Auf der anderen Seite fängt er auch an zu begreifen, dass er viel mehr geliebt, viel mehr geschätzt und angenommen ist, als er je zu hoffen gewagt hat. Das ist die neue Realität und so wird sich Petrus auch entwickeln. Und ich habe noch eine Geschichte mitgebracht, die eigentlich auf den ersten Blick fast die gleiche Geschichte ist. Die steht in Johannes 21. Also vielleicht war das in der Vorbereitung auch nochmal interessant, dass es diese Fischwundergeschichte ja nochmal gibt. Also einmal gibt es sie am Anfang, als Jesus anfängt zu wirken und das ist jetzt nach der Auferstehung. Die Jünger und vor allem Petrus haben Jesus noch nicht wieder gesehen. Und ihr wisst ja, was Petrus vorher gemacht hat, bevor Jesus gekreuzigt wurde, mit dem Hahn. Und er hat ihn quasi enttäuscht, also ihn verleugnet. Du bist doch auch der, nee, das bin ich nicht. Und dann kommt diese Geschichte. Und ich lese es jetzt auch nochmal vor. Und ihr könnt ja mal hören, was ähnlich ist und was anders ist. Genau, also Johannes 21, nach diesen Ereignissen stellte sich Jesus seinen Nachfolger noch einmal vor Augen. Und zwar zeigte er sich ihnen am See von Tiberias auf folgende Weise. Es waren dort zusammen Simon Petrus, Thomas, der mit dem Beinamen Zwilling, außerdem Nathanael, der aus Kana in Galiläa stammte, die beiden Zebedäus-Söhne, Jakobus und Johannes, und noch zwei andere von seinen Schülern. Also die alte Crew ist wieder zusammen, ziemlich. Auf einmal sagte Simon Petrus zu ihnen, Simon, ich gehe jetzt los zum Fischen. Die anderen sagten, wir kommen auch mit dir. Sie gingen aus dem Haus hinaus und stiegen in ein Boot. Aber in dieser Nacht fingen sie überhaupt nichts. Als dann schon der Morgen angebrochen war, stand Jesus selbst am Ufer. Aber die Schüler wussten nicht, dass es Jesus war. Jesus sagte zu ihnen, Kinder, habt ihr nichts Essbares? Sie antworten ihm, nein. Da sagte er ihnen, werft das Netz dort auf der rechten Seite des Bootes aus, dann werdet ihr etwas finden. Das taten sie und konnten dann das Netz wegen der Menge der Fische nicht mehr einziehen. Da sagte dieser eine Schüler, der, den Jesus besonders lieb hatte, zu Petrus, das ist der Herr selbst. Als Simon Petrus begriff, dass das der Herr selbst war, zog er sein Obergewand wieder an, denn er war unbekleidet, dann warf er sich ins Wasser. Die anderen Schüler aber kamen mit dem Boot, denn sie waren nicht weit weg vom Land entfernt, nur etwa 90 Meter, und zogen das Netz mit den Fischen hinter sich her. Als sie an das Land stiegen, sahen sie ein Kohlefeuer, das dort angezündet war, und Fisch und Brot darauf. Da sagte Jesus, bringt auch noch ein paar von den Fischen mit, die ihr gerade gefangen habt. Da stieg Simon Petrus hinauf und zog das Netz an Land. Es war voll mit großen Fischen, insgesamt 153. Und trotzdem zerriss das Netz nicht. Da sagte Jesus zu ihnen, kommt und frühstückt. Also eine tolle Geschichte, auch mit einer Art Lieblingsvers, kommt und frühstückt, sagt Jesus zu uns. Das ist, denke ich, sehr schön. Und mir fallen eigentlich zwei Dinge auf in dieser Geschichte. Das eine ist vielleicht ein Punkt, der ist jetzt so ein bisschen ein Nebenpunkt, geht an die Skeptiker unter euch, über warum glaube ich das eigentlich, was in der Bibel steht, diese Geschichten. Und wenn man sich Literatur anguckt, die damals geschrieben wurde, zur ähnlichen Zeit, Cicero oder Tacitus oder andere Sachen, dann unterscheiden die sich an einer Stelle, und zwar in den Details. Ne? Wenn wir heute einen Roman lesen und ein Romancier schreibt einen Roman, dann schreibt er rein, da war ein pastellfarbenes Deckel, lag auf dem Tisch, ich hatte Migräne und so. Und verschiedene Details. Aber damals gab es keine detailhafte Beschreibung von Dingen. Ne? Es wurde eher Geschichten erzählt, die wurden vielleicht auch überhöht mit Bedeutung. Aber was lesen wir hier? Wir haben hier zwei Details, die eigentlich super interessant sind. Ne? Ein Detail ist, dass das Boot 90 Meter vom Ufer weg war. Ja, also wen interessiert das eigentlich, ob das 90 oder 150 waren? Und das andere ist, die Zahl der Fische waren 153. Auch das ist interessant. Warum steht das da? Also ich glaube, das steht da, weil das ein Augenzeugenbericht ist. Ne? Da war jemand dabei und die haben die dann gezählt. Es waren 153 Fische und das wird weitergegeben. Das ist einfach auch ein Zeichen, dass das stimmt. Und dann könnten auch Leute auch gesagt haben, nein, das waren nicht 153, sondern, also das ist ein sehr interessantes Stilmittel, finde ich, was hierauf hindeutet, dass es wirklich so passiert ist. Also das war der Block für die Zweifler. Und jetzt noch, wenn wir auf die Geschichte nochmal gucken, was ist der Unterschied zwischen der ersten und der zweiten Geschichte? Also wir haben wieder eine Nacht oder einen Tag und sie hatten keine Fische. Wir haben wieder ein Boot, was rausfährt und was auf wundersame Weise einen großen Schatz Fische fängt. Und wir haben wieder einen Simon Petrus, der nah sein will zu Jesus. Und wenn er auch in der ersten Geschichte hat er gesagt, geh weg. Ich kann da nicht beide sein. Und was macht er in dieser Geschichte? eigentlich auch ein bisschen verrückt. Als er dann merkt, dass das Jesus ist, ne, Jesus nach der Auferstehung ist irgendwie anders, dann zieht er sich was an und springt ins Wasser. Also ich ziehe ja immer was aus und springe ins Wasser, aber gut, er macht es andersrum und er kann es nicht mehr, er muss zu Jesus, ganz nah zu Jesus. Und beim ersten Mal wollte er eigentlich weg. Und in dieser Geschichte, da will er eigentlich hin. Er hat das verstanden. Ne? Er hat, was ist auch anders? Er hat 3 Jahre mit Jesus gelebt. Er hat verstanden, was heißt Gnade, was heißt angenommen sein, obwohl ich meine Fehler habe, obwohl ich nicht das tue, was ich tun sollte, hat Jesus mich lieb. Und er hat das Evangelium, die gute Nachricht verstanden. Also nicht nur in Jesus nah sein, sondern richtig in ihn eintauchen, ihn quasi hinkraulen und ganz drin sein. Und ich habe, das ist das, was auch uns verändert. Im ersten Teil haben wir gesehen, wie Jesus Petrus verändert. Er kriegt auch einen anderen Namen. Er hat eine andere Identität. Und jetzt in dem zweiten Teil hat er gesagt, hab keine Angst und du sollst Menschenfischer werden. Was ist das eigentlich? Sollen wir jetzt Leute fangen, töten? Ja, das ist ja Fischen eigentlich. Nee, das ist natürlich nicht, ist nicht. Das heißt, dass wir nicht nur uns verändern, sondern auch die Welt. Und wenn wir gucken, was haben sie zurückgelassen in der ersten Geschichte? Sie folgen dann Jesus ja nach. Sie ließen alles stehen. Was haben sie denn zurückgelassen? Die Boote, die Familie, ja, die schönen Netze. Aber was noch? Die Fische. Ja. Ich meine, der war ja Fischermann. Das heißt, er hat einen riesen Fang gemacht. Er hat nicht gesagt, ach Jesus, lass mich noch kurz hier die Fische verkaufen und einlagern und dann folge ich dir nach. Ja. Nee, wenn wir Jesus nachfolgen, dann betrifft das nicht nur unsere Privatsphäre, uns selbst, das betrifft jeden Bereich und auch die Arbeit. Und Jesus nachzufolgen ist die absolute Priorität, die wir haben. Und das ist auch meine Reise, das immer mehr auszuleben. Ne? Wir haben vielleicht Schwierigkeiten, dass wir sagen, wir gehen einfach weg und folgen Jesus nach. Wir haben ja auch eine Familie und einen Beruf, wir haben unsere Boote, wir haben auch ein paar Fische. Aber es ist auch ein bisschen tröstlich, dass Petrus später auch wieder Fischer wurde. Ne? Er hat auch wieder gefischt. Also das ist jetzt nicht, dass da so einen Beruf zu haben, was Schlechtes ist. Aber es ordnet die Prioritäten ganz neu. Und selbst so ein Riesenerfolg, der größte finanzielle Erfolg, den sie jemals hatten, auch der verliert die Macht über sie. Und sie folgen nach. Denn Jesus hat einen Auftrag für uns. Und das ist, dass er die ganze Welt heilen will und verändern will. Und nicht nur jetzt im theologischen Sinn, das natürlich auch, aber auch im ökologischen, im soziologischen, im psychologischen. Ja. Lasst uns rausgehen, lasst uns Gemeinschaften mitbauen, die stark sind und in allen Bereichen Jesus nachfolgen. Und das können wir machen, weil Jesus uns liebt, weil wir die riesige Gnade erleben dürfen. Das hat der Simon Petrus von Johannes 21 hat das verstanden. Der Simon Petrus von Lukas 5 noch nicht. Ne? Und das ist auch, kommen wir zum Schluss, was auch für mich das Entscheidende ist am Christsein. Ne? Was heißt das für mich? Für mich heißt es auch, wie kann ich diese Gnade immer mehr aufsaugen? Wie kann ich da reinhüpfen, dahin kraulen? Dass das wirklich instinktiv mein Handeln bestimmt. Petrus ist instinktiv reingehüpft, zu Jesus gesprungen. Am Anfang ist er instinktiv, ist er weggesprungen. Und wie geht das? Also ich denke, es gibt die alten Klassiker, die aber trotzdem absolut richtig sind. Das ist Zeit im Gebet zu verbringen. Das ist Zeit, Bibel zu lesen. Zeit, die Gedanken mit Gottes Wort zu beschäftigen, dem Heiligen Geist Raum geben, in der Natur unterwegs sein und die Natur aufzusaugen und zu schauen, wie großartig Gott die Welt geschaffen hat. Es ist Zeit, mit anderen Christen zu verbringen. Es heißt aber auch, ein Fischermann zu sein und bestmöglich zu fischen oder bestmöglich ein Buchhalter oder ein Forscher oder eine Lehrerin oder was auch, oder eine Schülerin zu sein. Und am Ende können wir ganz praktisch da wirken, wo wir sind. Und wie ich eben auch schon sagte, auch die Fischer, die kehrten ja auch wieder zurück in ihre Berufe, aber waren ganz verändert. Und das wünsche ich euch auch. Und ich möchte mit dem Gebet schließen. Vater, ich bitte dich, dass du uns während des nächsten Liedes und nach einem Abendmahl hilfst, dass wir die Gnade des Evangeliums von deiner Botschaft ganz tief in unser Leben aufnehmen, dass das wirklich zu einem Instinkt von uns wird und zu einer, ja, dass es ganz tief reingeht, und gestalte uns nach deinem Bild, Jesus. Amen.